Kellner wie der Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Träume hat wohl jeder von uns. Einmal um die Welt reisen, ferne Kulturen kennenlernen, auf einem Segelschiff die Meere erkunden oder den Kilimandscharo besteigen. Manche machen sie wahr, manche träumen ihr Leben lang davon. Mein heutiger Gast hatte auch einen Traum. Eine Reise zum Polarkreis und zu den Lofoten. Was das Besondere an seiner Art zu reisen war, wie er auf die Idee gekommen ist, sich ein Mobile Office Home zu bauen, über Begegnungen am Wegesrand und philosophische Gedanken, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Fotograf, Medienmensch und Naturfreund Tobias Anger.
Danke, ich freue mich total, dass ich da bin und da sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt.
Tobi, um zu verstehen, wo dein Weg die bisher lang geführt hat, muss man ja auch so ein bisschen wissen, wo der seinen Ursprung hatte.
Ja.
Du bist im Chiemgau geboren und aufgewachsen und warst bereits zu Schulzeiten ja, Schülersprecher, Klassensprecher, Tutor, also sehr vielfältig engagiert auch in deinem Umfeld. Warum war dir das eigentlich damals schon als junger Mensch wichtig?
Das ist eine gute Frage, warum mir das wichtig war. Mir hat es in erster Linie, ich glaube, mir hat es einfach immer Spaß gemacht. Manchmal ist man natürlich auch so, werden wir so in so eine Position ein bisschen neigeschubst ja, oder hineinhofiert. Und ich habe mich einfach immer wohlgefühlt. Also in dieser Rolle oder in dieser Aufgabe, sich auch für andere Menschen einzusetzen und irgendwie auch für andere Menschen stark zu machen. Wenn es nötig ist. Ich glaube, dass das gar nicht so bewusst war. Ich glaube, das ist einfach passiert so im Laufe der Zeit. Und ja, wie das so ist, wenn man sich in so einer Position wohlfühlt, dann bleibt einem das im Leben. Ich glaube, das war so der Grund, warum das da sich irgendwo schon abgezeichnet hat, irgendwo sich so ein bisschen sozial zu engagieren. Und
wie ist denn dann weitergegangen? Also du hast zu deinen Schulzeiten ja sehr hohes soziales Engagement gehabt und danach, wie ging es dann weiter für dich, beruflich und im Engagement?
Also nach der Schule ist bei mir, war glaube ich, das erste Mal so, dass ich gemerkt habe, dass es zu fix auf Pläne fixieren eigentlich keinen Sinn macht. Nach der Schule war eigentlich mein ganz fixer Plan, Tontechniker zu werden. Dann da die halt wahrscheinlich drüben im Studio sitzen und nicht hier. Aber wie es so war, lief es nicht so, wie man es sich in den Kopf gesetzt hat. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass...
Du hast ja erst studiert, gell?
Ja, also ursprünglich wollte ich an eine Schule des Tontechnik-Ausbildung machen. Die Schule ist dann genau in dem Jahr geschlossen worden, wo ich angefangen hätte. Und dann haben wir gedacht, ich mache es über einen anderen Weg, über ein kombiniertes Elektrotechnikstudium und war dann mit dem Vordiplom nach Graz gegangen. Da war es ein kombiniertes E-Technikstudium und mit Kursen an der Musikhochschule war das dann so mein Wunschweg gewesen. Habe aber dann gemerkt, dass mir das zeitlich einfach zu krass wird, E-Technik und dann zusätzlich noch Kurse an der Musikhochschule und das dann in einem dann doch irgendwie anderem Land und weit weg von daheim. Das war mir irgendwie zu gar. Und dann habe ich es probiert beim kleinen Plattenlabel irgendwie so den Quereinstieg von der Seite irgendwie praktisch zu machen und habe da dann eigentlich für mich entdeckt, dass mir das Grafische unglaublich Spaß macht und war dann natürlich schon mal gebranntes Kind, so das erste Studium schon mal abgebrochen. Dann denkst du, das nächste Mal bist du vorsichtiger, jetzt machst du erst mal Praktikum, ob es wirklich das Richtige ist.
Du, heutzutage war das gar kein Thema mehr, gell?
Heutzutage war es. Damals hat man sich noch einen Kopf gemacht, gell? Genau, und dann bin ich nach München und habe Praktikum gemacht bei einer Firma im grafischen Gewerbe. Und da bin ich dann hängen geblieben. Also die wollten mich dann nicht mehr gehen lassen. Und letztlich war es dann kein Studium, sondern eine abgekürzte Lehre, bis ich mich dann eigentlich relativ kurz darauf dann auch schon selbstständig gemacht habe in dem Beruf. So ging es bei mir nach der Schule.
Wir haben ja neulich, als wir mal länger geratscht haben, überlegt, woher wir uns eigentlich kennen. und dann nicht draufgekommen. Gell? Also irgendwie war die Aussage, irgendwie hat es uns schon immer gegeben. Gell? Mhm. So, also das liegt vielleicht oder höchstwahrscheinlich daran, dass wir ja beide in jungen Jahren schon sehr viel unterwegs waren. Du hast gerade auch gesagt, du wolltest Tontechniker werden eigentlich in dieser ganzen Kultur- und Musikszene und Theaterszene. Was war denn da so deine Leidenschaft genau, die dich da hit drin hat? Ist das so, das ist selbst Kulturschaffende gewesen? Ist es eher eine Faszination gewesen, Leute zu inszenieren?
Ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen auseinanderdividieren. Ich glaube, das ist sehr vielfältig. Ob das jetzt im Theaterbereich war oder ich habe ja auch sehr viel Musik gemacht, gerade so um die Jahrtausendwende rum. Schönes Wort übrigens, gell? Ja, letztlich glaube ich, war es immer irgendwie so einfach das Ausleben der Kreativität und auch irgendwie eine Form der Kommunikation. Ich fand es zum Beispiel für mich immer so, ich habe das gemerkt, da war ein Punkt, wo ich mich von anderen Musikern in meinem Umfeld immer so ein bisschen unterschieden habe. Es gab so die Musiker, die fanden es immer geil, auf großen Bühnen zu spielen. Und ich fand es eigentlich immer extrem gut, kleine Kneipen. Also
so der direkte Kontakt.
Genau, 50, 60 Mann und die Zuhörer nah da. Und dieser Kontakt, das ist, glaube ich, was mir immer wichtig war, also irgendwo diese direkte Verbindung, ja, zwischen einem Publikum und man selber. Und eigentlich egal, ob als Musiker oder auch im Theater, ja, das ist das, was, glaube ich, für mich die wichtige Rolle spielt.
Juckt dich das halt auch noch? Also ist das was, wo du halt überlegst, naja, wenn ich damals doch irgendwie anders abgebogen war, oder hast du es dir parallel erhalten? Diese Form?
Ja, es gibt schon immer mal wieder so kurze Ausreißer ins Musikalische, was ich leider nie geschafft habe, oder ja, streichen wir das leider, was ich nie geschafft habe, ist irgendwie ein musikalisches Projekt, das ich irgendwie über 10, 15, 20 Jahre hinzieht, was ich einerseits schon ein bisschen schade finde, weil natürlich oftmals so Beständigkeit einen Wahnsinnserfolg bringt, zumindest im Herzen. Also gerade wenn ich zum Beispiel an Fehlzündung denke, ich weiß nicht, die fallen mir gerade ein. Ja. Die kenne ich, glaube ich, seit ich 15 bin. Und 30 Jahre später, wenn die irgendwo spielen, man geht hin. Also man versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um da hinzugehen. Und das bewundere ich schon. Und das ist was ich vielleicht so immer im Herzen ein bisschen traurig finde, dass es so ein Herzensprojekt über Jahrzehnte hinweg bei mir nicht gibt.
Also kannst du noch anfangen damit?
Kommen wir noch mal. Ja, ein paar Jahrzehnte habe ich hoffentlich noch. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz gut, dass ich nicht beruflich jetzt so im musikalischen Sektor festhänge, weil es tatsächlich so einfach eine Leidenschaft sei und die den Raum nutzt, der da ist zeitlich und aber mich irgendwie nicht so sehr verhaftet auf ein Thema. Also ich glaube, so diese Flexibilität, seine Leidenschaften dann ausleben zu können, wenn gerade Platz dafür ist und wenn man Bock drauf hat, das ist schon auch was mir persönlich, glaube ich, wichtig ist.
Ja, und als eigenen Ausdruck nutzen zu können. Gell? Also nicht nur nicht orientiert sein zu müssen, an dem gefallen zu müssen.
Mhm, genau.
Also, das kommt auch noch mit dazu. Mhm. Es gibt ja in fast jedem Leben so Momente, die einen, sage jetzt mal, dazu zwingen, nochmal sein Leben völlig neu zum Überdenken oder auszurichten. Vor allen Dingen, was so innere Einstellungen und so die eigenen Werte auch betrifft. Wir teilen ja eine sehr schmerzvolle Erfahrung, nämlich in sehr jungen Jahren einen Liebespartner, eine Partnerin verloren zu haben an den Tod. Und wir teilen eine sehr schöne Erfahrung, weil wir beide Kinder haben. Mhm. Und was mich noch interessieren hat, ist so, inwiefern haben so diese beiden Ereignisse, also diese Erfahrung des Verlustes deiner Partnerin und dieses Geschenk, eine Tochter zu haben. Inwieweit haben die geprägt, so von deiner inneren Ausrichtung her?
Ja, wahrscheinlich zu 100%. also gerade so ein Verlust von so einem ganz wichtigen Menschen und auch schon letztlich die Zeit davor, das war ja kein ganz plötzlicher Verlust, sondern es hat sie, wenn es auch eine lange Zeit des Hoffens gab, aber das waren natürlich schon Zeiten, wo die sehr schwer waren und allein diese Zeiten im Vorfeld, bevor diese Frau gestorben ist, war ja schon sehr bezeichnend, weil sie durchzeichnet war von langen Krankenhausbesuchen, von langen Zeiten auf Isolierstationen, wo man wirklich, wo sie das Leben auf das Minimalistischste reduziert und wo man plötzlich Werte wirklich ganz anders definiert. Also ich habe da einen so Schlüsselmoment, der hat sich sehr tief eingeprägt, an den muss ich immer wieder denken, wie das für einen Menschen ein Highlight sein kann, wenn man sagen kann, heute darf ich in die Kantine gehen und darf Pommes mit Ketchup essen, einfach weil ich Bock drauf habe. Ja. So was ganz Simples und Einfaches, wenn sowas in so einer langen Krankenhaus- oder Isolationsphase, was das für eine Wertigkeit kriegen kann. Das ist so ein Schlüsselmoment. Ich glaube, das so bewusst zu sehen, das war eines der Dinge, die mich sehr, sehr, sehr geprägt haben. Einfach Kleinigkeiten schätzen zu wissen und das auch versuchen im Leben zu erhalten. Und natürlich, wenn man einen extrem wichtigen Menschen verliert, dann kriegt alles komplett neue Wertigkeit. Also du schmeißt eigentlich alles über Bord, was im Leben so, wie man sich definiert hat. Also bei mir war es so. Zudem kam dazu, dass das so eine Zeit war, wo einfach so eine gewisse Lebensplanung eine Rolle gespielt hat. Also das war auch mit so die Zeit, über die wir vorher schon geredet haben, was halt wenn während Studium und so alles plötzlich anders läuft und man schmeißt plötzlich die Ziele über Bord und orientiert sich neu und nimmt die neuen Impulse auf. Und das ist tatsächlich so, dass ich gerade in der Zeit, man nimmt plötzlich bewusst wahr, welche Mini-Probleme für manche Menschen die Wahnsinnsprobleme darstellen, wo man denkt, was machst du ein Problem draus? Ist ja nicht schlimm, ist ja morgen vorbei. Also so die Relationen, die definiert man alle neu, was wichtig ist im Leben oder was eine Rolle spielt im Leben. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man dann plötzlich merkt, dass das Materielle ist eigentlich im Leben keine wichtige Rolle spielt. Also ist die existenziellen Grundbedürfnisse, wenn gedeckt sind und wenn man gesund ist, dann ist alles andere sehr, sehr, sehr sekundär. Und das ist definitiv was mich geprägt hat. Und weil du das Vatersein ansprichst, das war natürlich das andere Extrem, was mich geprägt hat, in puncto die Wertigkeit von Zeit. Also da habe ich für mich ganz neu definiert, wie wertvoll Zeit eigentlich ist, Lebenszeit. Also in dem Fall Zeit mit dem Kind zu verbringen. Und ich war da auch sehr, sehr, sehr froh drum, dass meine berufliche Laufbahn so war, wie sie ist. Weil gerade zu der Zeit, also wie meine Tochter noch ganz klar war, durch meine Selbstständigkeit halt einfach die Möglichkeit gehabt habe, dass meine Tochter mich auch im Alltag begleitet. Noch vor dem Kindergarten, die halt einfach bei mir mit im Büro mit dabei war. Und was auch turbulente Zeiten waren, aber unglaublich schöne Zeiten. Also so viel Zeit, so nah mit dem Kind verbringen zu können, das ist einfach sehr, sehr, sehr wertvoll.
Du und die Mutter von deiner Tochter, ihr lebt ja nicht mehr zusammen, aber ich weiß ja, dass ihr ein sehr, sehr gutes Verhältnis habt. Mhm. Wie habt ihr das hingekriegt? Also sozusagen, ihr seid so glücklich in dieser Patchwork-Konstellation. Mhm. Also man geht gut miteinander um. Was ist da der Trick, der Kniff? Ich kenne ja viele, bei denen das nicht gut funktioniert.
Ja, das kenne leider auch ganz viele, wo es nicht so funktioniert, die dann auch oftmals mich fragen, wie mir das so hingegangen oder warum das bei uns so ist. Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept dafür. Ich glaube, wichtig ist einfach versuchen, die Perspektive zu finden, wo man den anderen Menschen versteht. Und weniger aufs eigene Ego schaut, sondern sie einen Schritt zurückgeht und so diese Gesamtsituation betrachtet. Aus der eigenen Verletztheit rauszufinden, das glaube ich ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, für alles andere muss man individuelle Fälle anschauen. Also bei uns war es wirklich so, dass wir so im allerersten Moment war einfach das Wichtigste, dass dem Kind oder den Kindern gut geht. Und aus der eigenen Verletztheit rauszufinden und erstmal einfach einen guten Weg zu finden, wie man objektiv gut miteinander umgeht und das vernünftig regelt. Und aus dem raus hat sich dann einfach wieder eine ganz neue Form von einer sehr, sehr, sehr guten Freundschaft einfach wieder neu entwickelt. Und ich glaube, ganz wichtig ist halt auch, das Vertrauen nie aufzugeben, auch wenn es mal irgendwo einen Punkt gibt, wo man sagt, wo man meint, das Vertrauen ist kaputt. Aber man kann jetzt Vertrauen auch wieder neu aufbauen, wenn man immer versucht, einfach wichtig ist, man muss probieren, den anderen Menschen zu verstehen und kommunizieren, ja, und, und reden darüber einfach.
Das es ist, hat ja auch irgendwann einmal einen Grund gegeben, warum man sich entschieden hat, mit diesem Menschen zusammen zu sein.
Ja.
Also das ist ja nicht, kann ja nicht irgendwo sich in Luft auflösen. Mhm. Ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele Leute. Was einfach auch das war, warum man sich irgendwann mal entschieden hat, mit diesen Menschen zusammen zu sein, eine Familie zu haben, ein Kind zu bekommen, auch wenn es vielleicht nicht gut gegangen ist. Mhm. Gell? Also ich hatte diesbezüglich auch, Glück, dass wir das so entschieden haben, irgendwie miteinander das Beste aus der Situation, die eh nicht einfach ist, für alle Beteiligten zu machen. Mhm. Und ich habe was total Schönes hat damals ein gemeinsamer Freund von uns gesagt, der hat gesagt, der König Ludwig hat Schloss Herrn Chiemsee auch nicht fertig gebaut und es ist trotzdem ein schönes Schloss. Und das, was schön ist, so hat man da heute. Mhm. Und das, was halt nicht funktioniert hat, dafür hat man sich ja trennt. Ja, so. Und das fand ich irgendwie ein sehr, sehr schönes Bild so aus dieser Situation raus.
Ja, also ich meine, es ist eben auch oft, sag mal, man ist ja oft selber so auf der Suche nach dem eigenen Weg. Und es gibt einfach, glaube ich, ganz oft so Fälle, wo man sagt, wo Wege sich begleiten dürfen über einen gewissen Zeitraum. Und wenn die persönliche Entwicklung in unterschiedliche Richtungen dann weitergeht, dann kann es ja was furchtbar Schönes sein. Und man kann sich dann trotzdem da gegenseitig auch stützen und auch unterstützen in auf dem weiteren Weg, auch wenn man dann vielleicht nicht mehr ein Paar ist. Und ich glaube, das ist sowas, wo man genau hinschauen darf. Wo geht die Richtung hin und wie kann man sie trotzdem unterstützen, auch wenn es nicht mehr der gemeinsame Weg ist. Genau.
2019 ist ja dann irgendwas mit dir passiert, sodass du sagst, da ist ein großer Knoten nochmal platzt in Richtung Minimalismus. Du hast ja vorher gesagt, auch anderen Relationen von Wertigkeiten, die sich halt durch deine Erfahrungen ergeben haben, schon im Vorfeld. Aber was war denn da nochmal so besonders, dass du sagst, da kann ich das nochmal so ein bisschen festmachen?
2019, da ist bei mir der innere Knoten geplatzt. Vielleicht muss ein paar Jahre vorher anfangen anzusetzen. Und zwar habe ich eine Alpenüberquerung geplant gehabt, als Selbstversorger. Also mein Projekttitel damals und im Prinzip auch immer noch ist zu Fuß von Salzburg bis ans Meer. Das wollte ich mal für mich so umsetzen. Und es ist tatsächlich so, dass es mir ganz lange nicht geglückt ist, dieses Projekt umzusetzen, weil immer was dazwischen gekommen ist. Also es war wirklich wie verhext. Man hat sich irgendwie einen Termin gesetzt. Ich weiß nicht, das erste Mal war dann irgendwie Ende Mai, Anfang Juni losgehe. Und dann war es allererste Mal so, dass einfach diese Schneemengen auf den Berg da Anfang Juni nur so viel waren, dass ich das erste Mal gesagt habe, okay, ich verschiebe das jetzt. Und dann war es so über den Sommer hinweg, dass halt immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Und meistens war es dann halt auch irgendwie durch die Selbstständigkeit und finanziell gerade schwierig oder dann Aufträge, die wichtig waren. Und ja, irgendwie war ich an so einem Punkt, wo ich mich so ein bisschen damit abgefunden habe, dass das normal ist, dass man, wenn man selbstständig ist und irgendwie, dass man halt so das Privatleben und das ein bisschen zurückstellen muss. Und als sie das aber eigentlich dann über 2 Jahre hingezogen hat, habe ich gesagt, hey, jetzt schiebe ich dieses Herzensprojekt, das, was mir wirklich so am Herzen liegt, schiebe ich jetzt seit 2 Jahren vor mir her. Ja, und dann ist mir irgendwie wieder so bewusst geworden, wie lange will ich sowas eigentlich noch schieben? Oder mache ich irgendwas falsch? Habe ich vielleicht irgendwo die Prioritäten mittlerweile in meinem Leben falsch gesetzt? Und ja, dann haben wir das Ganze mal so geschaut und haben geschaut, was ich so im Laufe der Jahre um mich so aufgebaut habe. Und letztlich war halt meine Wohn- und Arbeitssituation mittlerweile wieder viel zu sehr aufgeblasen. Also zu viel Wohnraum, zu viel Garten rundherum, zu viel Hobbys rundherum. Ein kleines Tonstudio im Keller und ein kleines Fotostudio im Speicher und dieses und jenes. Ja, ich war da einfach auf so einem Weg, mich zu verzetteln, ja, und irgendwo aber war das Ganze so aufwendig, natürlich auch von der Finanzierung und vom drum kümmern, dass das letztlich eigentlich für meine, so für dieses spontan reagieren und sagen, okay, jetzt mache ich einfach mal das, wo ich, was mir gerade wichtig ist, für das war überhaupt kein Platz mehr. Und dann ist wirklich sehr, sehr, sehr schnell gegangen und ich habe das, glaube ich, dann innerhalb von Tagen, ich glaube, 3 Tage habe ich mir dann überlegt, okay, wie kann die Alternative ausschauen? Ich habe dann natürlich mit meiner Tochter auch drüber geredet, das war ja auch ganz wichtig, weil es dann auch klar war, das hat irgendwie was mit dem Thema Umzug zum Tor. Ja, und als mir meine Tochter dann auch grünes Licht gegeben hat, habe ich praktisch dann ganz, ganz, ganz schnell eine Doppelhaushälfte zur Miete ganz kurzfristig gekündigt und mich verändert hin zu sehr, sehr, sehr wenig Wohnraum. Von ganz vielen Sachen getrennt, ganz hoppla hopp, also Sachen verschenkt, Sachen verkauft und einfach geschaut, dass ich für mich wieder so minimal wäre, dass ich einfach wieder Luft und Zeit habe und den finanziellen Spielraum, dass ich auch mal sage, wenn ich jetzt Bock habe, irgendwie mal 2 Wochen mehr auszuklinken, weil ich sage, ich muss jetzt über die Berg drüber rauschen, dass sowas dann auch geht. Also aus diesem Hamsterrad, das ich mir irgendwie wieder so klammheimlich selber rein manövriert habe, da rauszufinden wieder. Und das sind sehr radikale Schritte, die dann passieren, die auch sehr viel Energie kosten, die dann umzusetzen, weil ich glaube, war dann 3 Monate lang wirklich nur damit beschäftigt, so eine Doppelhaushälfte wieder aufzulösen mit allem, was sie da so angesammelt hat.
Ich kenne das.
Privat und beruflich und Büro und Belegexemplare und was sie also angesammelt im Laufe der Zeit. Aber es war ganz ein wichtiger Schritt.
Bedeutet Minimalismus für dich weniger Dinge oder auch aussortieren von Terminen, von Beziehungen, von allem, was so drumherum ist, wo man sich bindet?
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Wahrscheinlich hängt es tatsächlich an allem. Aussortieren von Beziehungen, glaube ich, tue ich mir ziemlich schwer. Das ist was, was für mich eher schwierig ist. Also Kontakte irgendwie bewusst zu kappen, ist was, was ich eigentlich nicht mache. Also ich kenne unglaublich viel Leute über sehr, sehr, sehr langen Zeitraum und ich finde es dann eher spannend, wie sich so das im Laufe der Jahre entwickelt. Also ich bin dann eher einer, der vielleicht dann mal zumindest von außen betrachtet irgendwie Beziehungen oder Kontakte dann vielleicht mal über einen gewissen Zeitraum nicht pflegt. Und ich lasse das dann eigentlich die Jahre zwang, weil es gibt so Menschen, die sind irgendwie nach 10 Jahren wieder da und es ist so, als hätte man sie vorgestern das letzte Mal gesehen. Und andere Menschen, die verlieren an Bedeutung einfach. Aber das ist was, wo ich eigentlich nicht bewusst eingreife, also nicht aktiv irgendwie Hebel aussetze beim Minimalisieren. Themen und Termine ist was, wo ich tatsächlich so ja, schon bewusst jetzt ein bisschen angefangen habe, das eine oder andere Hobby vielleicht abzuhaken, eben aber auch in Verbindung mit dem Materiellen, weil viele Hobbys, die erfordern halt irgendwas Materielles, das heißt Modellfliegen, was ich zeitlang sehr, sehr gern gemacht habe, oder auch zu exzessiv Musik mache, das ist dann schon einmal gut, wenn man sich irgendwie vielleicht von dem einen oder anderen Instrument trennt und sagt, ja, spiele ich auch gern, mache ich auch gern, aber das kann ich jetzt einfach mal weg. Also so Hobbys aussortieren war schon mit auch mit dabei, ja. Aber letztlich geknüpft war es im Fokus an das Materielle, also wirklich die Dinge, die man so mitschleppt, also wie gesagt, gerade im Musikbereich, man, da ein Bongo, da ein Cajon, da ein Bass und da noch ein bisschen Gitarre und vielleicht noch Ukulele dazu, weil man alles gern spielt. Ocarina liegt noch irgendwo rum. Es sind halt einfach sehr viele Dinge, die einem zwar ans Herz wachsen und was dann einfach irgendwann mal wichtig ist, auch wieder sich davon zu lösen. Und gerade wenn sich dann vielleicht mal die Chance ergibt, dass man so eine oder andere weiterschenkt an jemanden, der dann wirklich auch echte Freude damit hat, dann hat das doppelt was Positives.
Was ist denn so das Ding, wo du sagst, das mir ja die auf keinen Fall hergeben?
Das Ding oder die
gibt's
Dinge?
Gibt es?
Ja, da gibt es mit Sicherheit viele. Also was tatsächlich, ich glaube, das Erste, was mir eingefallen ist, ist tatsächlich mein erster Bass, den ich gehabt habe. Also ich glaube, den, von dem her, den ich nicht trennen, das ist kein besonders guter, das ist irgendwie so ein damals für mich leistbares Durchschnittsmodell, von so einem B-Hersteller. Aber der ist so schön. Erstens mal ist der so schön grün-türkis und zweitens ist er 5-Seiter und irgendwie waren das meine ersten Gehversuche mit dem Bass. Also ich glaube, mich von dem zu trennen war tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig.
Das hat ja auch viel ideellen Wert.
Ja, das hat ganz viel ideellen Wert. Und es ist ja gerade, ich finde auch gerade zum Musikinstrument, also zu einem natürlichen Musikinstrument, das ist schon eine Art der Beziehung, die man da aufbaut. Was mir jetzt leichter gefallen hat, war so im Synthesizer-Bereich, da habe ich auch noch das eine oder andere, was ich schon sehr lang habe. Aber es ist tatsächlich so, dass ich sage, da ist weniger Verbindung da. Aber wahrscheinlich einfach, weil ich zu Holz schneller eine Verbindung aufbaue wie zu Plastik und Metall.
Das kann auch gut sein. Glaubst du, dass Minimalismus zu Reichtum verhilft?
Definitiv ja, das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich. Ist natürlich die Frage, welchen Reichtum. Aber zu innerem Reichtum verhilft es definitiv.
Erklär mir das nochmal.
Ich glaube, ich probiere es mal mit den Worten. Je weniger man hat, desto mehr schätzt man die Dinge, die man hat. Man legt sie letztlich dann doch irgendwo auch fest auf die Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Pflegt die Dinge auch mehr. Man hat eine intensivere Beziehung zu den Dingen, die man mitnimmt. Und man wird sich dessen bewusst, was man braucht. Und das ist eine schöne Form von inneren Reichtum. Und natürlich bringt einem auch weniger Materialistisches, bringt einem immer auch mehr Zeit. Und das ist auch eine sehr, sehr, sehr wertvolle Form des Reichtums.
Aber ist es nicht so, also wir reden ja jetzt immer von Wahl haben, gell? Also man entledigt sich der Dinge, die man hat und so, und dann geht es einem irgendwie besser und dann wird man ballastlos. Aber ist es nicht so, dass man sich Minimalismus ja auch leisten können muss? Also wenn man mit jemandem spricht, der sehr wenig hat, weil er arm ist, ja, dann ist das ja ganz eine andere Voraussetzung wie jetzt jemand, der es wählt, sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube, das ist nur eine Frage der Perspektive. Ob man es aus der Perspektive dessen sieht, der sagt, ich hätte das gern und ich hätte das gern und mir fehlt das und mir fehlt das. Oder ob man es aus der Perspektive sieht, ich habe nicht so viel, ich brauche nicht so viel und bin aber zufrieden damit. Also ich glaube, das ist primär eine Frage der Perspektive. Also ich mag den Vergleich zwar selber nicht so gern, aber er passt da jetzt ganz gut. Es gibt Völker auf der Welt, die haben ganz, 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 ganz wenig und sind eigentlich aus unserer Sicht betrachtet, leben die im größten Armut, sind aber die zufriedensten Menschen, die es mit auf dem Globus überhaupt gibt. Und ich glaube, das ist mit der beste Beweis dafür, dass man zum Glücklichsein definitiv nicht viele Dinge braucht.
Wenn wir jetzt mal den Fokus richten auf diese Reise, ja, dann hast du ja also ein Ziel gehabt, ja, Polarkreis, Lofoten, hättest du ja einfach auch irgendwie hinfahren können. Hast aber nicht gemacht, sondern du hast es ganz anders gemacht. Du hast dich relativ lang vorbereitet, weil du dein Auto umbaut hast. Und verzeih mir, was hast du denn da genau gemacht? Und warum?
Also ich setze da auch einen kleinen Tick vorher an. Also definitiv war immer ein Traum von mir, mal die Lofoten zu sehen, dort zu sein, zu fotografieren, letztlich auch ein bisschen so an den Bergen rumzukraxeln oder zumindest ein bisschen drüber zu laufen. Mich fasziniert an den Lofoten vor allem so diese extrem krassen Kontraste zwischen Berg und Meer. Das ist da einfach unglaublich ausgeprägt. Und das wollte ich einfach immer mal irgendwie erstens erleben und zweitens auch sehr, sehr, sehr gern im Bild festhalten. Einfach da mal fotografieren, das war so ein Traum. Und dann wird es natürlich schwierig, weil es ist doch ganz schön weit weg. Also man kommt nicht so schnell mal hin. Ja, es ist jetzt nicht so was, wo man sagt, das macht man mal schnell in einer Woche. Wenn man es in 2 Wochen machen mehr hat, dann müsste man zumindest hier fliegen. Dann bist aber null flexibel dort und musst die irgendwie auch wieder sehr stark reduzieren, auch wenn ich das an sich gern mache. Aber wenn ich fotografiere, dann habe ich schon gern so eine gewisse Flexibilität an Kameras, an Objektive, wo man sagt, was dann einfach mit dem Fliegen auch schwierig wird. Zudem jetzt diese ganze CO2-Thematik und eigentlich habe ich für mich beschlossen, dass ich im Idealfall in keinen Flieger mehr einsteige. Und dann wird es tatsächlich dünn. Also kann man natürlich noch so vielleicht mit Zug oder wie auch immer, aber selbst Zug dann auf, geht es dann so auch nicht mehr. Und letztlich war für mich einfach dann irgendwo so der Punkt, wo ich sage, nein, ich hätte da einfach gern Zeit. Wenn ich dort bin, dann hätte ich gern Zeit. Und um mir diese Auszeit nehmen zu können, war es natürlich wieder so ein bisschen schwierig. Jetzt sind wir wieder beim Thema selbstständig und auch diese Mühle und wie lange kann ich mir das leisten, dass ich jetzt nichts tue und wie funktioniert das? Und irgendwann war plötzlich einfach die Idee da, okay, vielleicht kann ich es so hinbringen, dass ich unterwegs arbeiten kann. Und dann war wieder so ein geplatzter Knoten, okay, wie kann das funktionieren? Und dann habe ich überlegt, okay, wie minimalistisch kann ich arbeiten? Kann ich so hinbringen, dass mir ein Notebook und mit einem zweiten Monitor dabei, dass das gut funktioniert? Und habe das dann eigentlich im Vorfeld, das war somit das Erste, was ich ausprobiert habe, weg von meinen ganzen Desktop-PCs und alles wirklich minimalisieren aufs Notebook plus zweiten Monitor. Funktioniert es, wo funktioniert es nicht und da, wo es nicht funktioniert, das zu ändern. Und dann habe ich letztlich gewusst, dass ich auf sehr kleinem Raum arbeiten kann, wenn es rundherum passt. Dann war irgendwie auch klar, okay, dann funktioniert das auch im Auto.
Im Auto, also nicht in einem Bus, Auto, sondern in einem
genau.
Auto.
Ja, es ist ein großer Kombi, wobei aber kein Hochdachkombi, sondern nur, ja, das, was man definitiv nur als eher unauffälligen Kombi bezeichnet hat. Genau, dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich den Innenraum von dem Auto so gestalten, dass der mir mal ein paar Wochen lang meine ganze Wohnung ersetzt. Also habe dann ein halbseitiges Bett eingebaut hinten. Hinten einen Sitzplatz drin lassen, die Beifahrerrückenlehne umbaut zu einem kleinen Tisch, der also bei Regen Kochgelegenheit und ansonsten in erster Linie Arbeitsplatz war. Kleine Küche dabei, Spülbecken eingebaut, alles was man so braucht, damit man irgendwie einigermaßen stressfrei und halbwegs gut organisiert dann auch mal ein paar Wochen überleben kann. Genau, das
und
Ganze dann
Solar
noch mit dem
Solarpanel
auf dem Dach und einem dicken Akku hinten drin. Damit dann auch der Strom zum Arbeiten nicht ausgeht.
Eigentlich schon ein bisschen verrückt. Also wenn man das so verfolgt hat, ja, so dann ist, also ich habe ja Fotos gesehen von dem Auto, ich werde auch mit Sicherheit welche veröffentlichen, dass man da mal sieht,
sehr, sehr gerne.
Wie das ausgeschaut hat. Hast du das vorher getestet, ob das funktioniert? Oder hast du gesagt, so, und jetzt ist er fertig und jetzt sitzen wir da rein und jetzt fahre ich mal diese Tausenden von Kilometern und irgendwie wird es schon gut gehen?
Ja, also es gab, bedingt gab es schon Tests. Also ich habe der allererste Betteinbau im Auto, der ist tatsächlich schon ein paar Jahre alt. Also so 3-4 Nächte mal irgendwie im Auto geschlafen, gemütlich in einem Bett, das hinten einbaut, das habe ich schon hinter mir. Und da natürlich schon gewisse Erfahrungen gesammelt. Eine der wichtigsten Erfahrungen war vor allem die, dass das in 3-4 Tagen das Chaos riesengroß werden kann, wenn man sich nicht vernünftig organisiert. Und wieder mal das Thema, wenn man zu viel dabei hat. Also ich habe in die Jahre davor irgendwie mal so in, weiß nicht, mal 2 Nächte im Ötztal, mal irgendwie 3 Nächte irgendwo in Südtirol oder einmal selbst bei uns, wenn ich irgendwie vorgehabt habe zum Sonnenaufgang irgendwo auf dem Berg, dann bin ich sehr gern schon abends hingefahren und habe dann irgendwie die Nacht vor am Parkplatz am Auto geschlafen. Und irgendwie merkt man dann, dass das sehr, sehr, sehr schnell passiert, dass da das totale Chaos ausbricht. Und vor allem, wenn man dann auch kocht und nicht irgendwie Gelegenheit hat, dass man gleich abspült, dann wird das sehr, sehr, sehr schnell sehr chaotisch und man muss sich da wirklich einen guten Plan überlegen. Und das ist tatsächlich was ich schon im Vorfeld gemacht habe. Deswegen war auch klar, ich mag ein kleines Spülbecken dabei haben, ich mag einen einigermaßen vernünftigen Wasserkanister dabei haben mit Pumpe, dass ich irgendwie fließendes Wasser habe und in einem Spülbecken mein Geschirr nach dem Kochen gleich wieder abspülen kann, dass das einfach möglichst gut organisiert ist. Dann habe ich definitiv auch noch, wenn auch nicht im Auto, aber für mich in meiner normalen Wohnsituation auch wirklich nochmal ganz genau beobachtet, okay, was brauche ich wie oft, wann, wo. Also wenn man sie reduziert, letztlich, du musst die selbst beim Klopapier reduzieren, ja, weil du nimmst nicht einen riesen Packen mit 12 Rollen Klopapier mit, wenn du mit dem Kombi 8 Wochen auf die Reise gehst. Ja, dann schaust wirklich, dass du sagst, okay, so und so lange plane ich jetzt vor und irgendwann kommt halt auch dann notfalls das wieder nachkaufen. Ich meine, ich bin jetzt nicht in die Wüste gefahren, sondern nach Skandinavien. In Skandinavien gibt es auch nicht ganz so dicht wie bei uns, aber es gibt Supermärkte und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Also meine Grundausrichtung war, ich möchte 4-5 Tage autark sein. Mag 4-5 Tage mit dem auskommen, was ich dabei habe im Auto, Strom, Wasser. Und das reicht eigentlich.
Du warst ja insgesamt, ich glaube, 8 Wochen unterwegs.
Ja, 8,5 Wochen waren es.
8,5 Wochen. Wenn du jetzt nur mal so zurückblickst, was ist denn mit dir auf diesem Weg passiert? Also mit dir innerlich, also wie war das? Also du bist losgefahren und ja, jetzt geht es irgendwie endlich los. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was dir so beschäftigt hat die ersten Tage. Und was ist dann passiert? Hat sich da was verändert auf dem Weg in dir drin? Ist es gleich blim?
Also es hat sich immens viel verändert. Gute Frage ist, wann? Eigentlich fängt das an mit dem Losfahren. Also erstmal ist natürlich das allererste war tatsächlich so dieses typische Gefühl von Urlaubsstimmung. Man ist jetzt mal weg. Ich war tatsächlich nicht ganz fertig mit meinen Vorbereitungen, aber ich habe irgendwann war so der Doktor, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nicht losfahre, dann fahre ich nie. Also ich habe dann irgendwie nochmal so hauruckmäßig nochmal umbackelt und habe irgendwie dann nochmal ein paar Sachen rausgeschmissen, wo ich gemerkt habe, das wäre mir jetzt zu viel. Und bin dann einfach, wenn man denkt, okay, mit dem Stand jetzt fahre ich los. Und es wird dann schon passen. Und tatsächlich war es auch so. Das war, glaube ich, so einer der wichtigsten Aha-Effekte überhaupt. Weil wenn ich zu mir selber ehrlich bin, dann bin ich schon losgefahren in dem Bewusstsein, dass mir wahrscheinlich irgendwann nach einer Woche dieses so Leben ziemlich auf den Geist gewährt. Also das ist so krass reduziert und so doch bloß ein schmales, enges Bett und ich weiß nicht, irgendwie so schlafen auf 1,90 mal 70, das war für mich schon Umstellung. Ich habe halt normal so 1,40er Bett, wo man Platz hat. Und ich bin eigentlich schon mit dem Bewusstsein losgefahren, mir nach einer Woche werden wir das anheißen. Und dann mache ich es halt damit hinaufkomme. Also das war irgendwie so das Gefühl, ich gehe jetzt einen Kompromiss ein, damit ich dieses Ziel erreiche. Und für mich diese ganz große eigene Überraschung war tatsächlich, dass genau dieser Punkt, der ist nie gekommen. Also ich habe mich immer wohlgefühlt und mir hat es gereicht und mir war es dann nie zu eng und nie zu wenig. Und ich bin praktisch im Laufe der Zeit immer mehr aufgegangen in dieser minimalistischen Situation raus und einfach auch sehr nah an der Natur. Also das ist was ich nach wie vor sehr gern mag, an dieser Art so unterwegs zu sein. Wenn du einen guten Platz hast, du machst die Tür auf und hast die Natur neben dir. Also es ist ein Riesenunterschied, schlafen in so einem Auto, vielleicht sogar mit offenem Fenster, offener Dachfenster oder eben schlafen in einem Haus mit offenem Fenster. Das ist wirklich von der Wahrnehmung her ganz anders. Und das ist, glaube ich, was für mich tatsächlich wichtig ist. So dieses nah dran sein an der Umwelt, am draußen sein. Es ist ein bisschen wie zelten, aber ohne ständig auf- und abbauen zu müssen.
Hast du dann nur mal für dich, wenn du sagst, du hast jetzt zur Erkenntnis gewonnen, dass dich das jetzt gar nicht genervt hat, das nur mal verstärkt mit jetzt in deinen Alltag auch nochmal danach?
Ja, tatsächlich. Also es war wirklich sehr witzig. Ich bin wieder nach 8,5 Wochen wieder daheim war. Da habe ich tatsächlich erstmal nur eine Nacht daheim geschlafen und dann gleich wieder irgendwie 2 Nächte gleich wieder im Auto unterwegs gewesen. Und das ist schon was, wo ich probiere, also im Alltag ein bisschen zu integrieren. Und letztlich geht also meine zukünftige Wohnidee, die geht schon auch in die Richtung. Jetzt nicht so ganz minimalistisch in einem Auto, aber eine Wohngelegenheit auf 4 Rädern, in welcher Form dann auch immer genau, wird es wahrscheinlich bei mir so in nächster Zukunft schon werden können.
Du warst ja unterwegs und hast da natürlich viel auch alleine unterwegs. Mhm. Das sind ja unfassbar tolle Aufnahmen, die du da auch gemacht hast, die man auch finden kann auf deinem YouTube-Kanal. Aber du hast natürlich auch Leute getroffen und da Gespräche geführt. Du hast das genannt, Begegnungen am Wegesrand. Wie ist denn da dazu gekommen? Hast du das von Anfang an geplant gehabt? Ist das was sich so ergeben hat einfach und du dann gemerkt hast, ah ja, da ist vielleicht also ein bisschen ein Potenzial, auch nochmal da auf eine andere Art und Weise Land und Leute kennenzulernen. Wie ist das zustande gekommen?
Also die Grundidee, die war schon von Anfang an da, dass ich unterwegs auch schaue, dass ich mich mit Menschen treffe und mit denen kommuniziere und mich unterhalte und diese Gespräche auch mitnehme auf Videomaterial. Ich habe schon von Anfang an auch geplant gehabt, dass ich über diese ganze Reise vielleicht einen Film mache. Also das wird auch so werden. Und eigentlich war es mehr oder weniger so in meinem Kopf, dass ich diese Gespräche führe und mitschneide, dass ich so ein bisschen Material für den Film habe. Also eigentlich war es ursprünglich nur so ein bisschen so ein Seitengedanke. Und dann hat sich aber tatsächlich eigentlich schon bei den ersten paar Gespräche gesagt, dass die so schön waren, so schöne Art der Kommunikation und so authentisch und so echt einfach und so interessant auch für mich. Da war so eine Leidenschaft da einfach, dass ich das dann im Lauf der Reise eigentlich dem immer mehr Raum gegeben habe. Und tatsächlich dann irgendwann mir auch bewusst worden ist, dass diese Gespräche und Begegnungen unterwegs, dass die eigentlich viel zu wertvoll sind, dass man die irgendwie so zusammenkürzt, dass die irgendwie in so einem Film Platz haben. Das waren ja 10, 12, 13. Muss man schauen, was der Zurzeit, was man vielleicht weglässt. Aber es waren unglaublich viel. Also es waren deutlich mehr Begegnungen, als ich dachte, dass sie sein werden würden.
Wie bist denn du auf diese Leitkämmer?
Ja, ich habe tatsächlich schon vor dem Losfahren habe ich ein paar auf dem Schirm gehabt. Also das ist ein Schweizer, der nach Schweden ausgewandert ist, den kenne ich schon relativ lang, weil der auch so alternative Wohngeschichten immer mal wieder im Kopf gehabt hat. Und der hat zum Beispiel einmal einen LKW ausgebaut zum Tiny House oder Tiny House Wohnmobil. Dadurch habe ich damals einen Ronny kennengelernt, der jetzt in Schweden ist. Und wir hatten immer mal wieder so ein bisschen Kontakt. Ich habe das auch mitgekriegt, dass er nach Schweden auswandert. Und dann war natürlich klar, wenn ich nach Schweden fahre, dann muss ich beim Ronny vorbeifahren. Also das war auch so eine Gelegenheit. Dann habe ich natürlich schon auch so ein bisschen geschaut in puncto, Richtung Lofoten, so auf die sozialen Medien, wer begegnet man da, wer ist da so zum Finden. Und da gab es dann auch jemanden, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist interessant und deutsche Auswanderer ist vielleicht auch nicht das Thema, dass man mal so sich gut unterhalten kann, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Und so haben wir so zwei, drei Knotenpunkte waren eigentlich fix, wo klar war, die ich auffahren wäre. Und alles andere hat sich dann tatsächlich wirklich ergeben. Und manchmal schräge Wege oder eben auch so von einem Kontakt irgendwie, wo man mal gefragt hat, ob man da stehen darf oder ob man da fotografieren darf oder wenn man dann mit Leuten ins Gespräch kommt. Ja, das ergab sich dann. Natürlich war auch meine Art, wie ich gereist bin, also eben so diese Wohnung und das Büro in dem Auto drin, das war natürlich schon auch was dem Ganzen sehr zuträglich war, weil die Leute waren auch auf mich sehr neugierig und das war das Schöne daran. Also wir waren gegenseitig auf uns neugierig und das hat dann oft diese Gespräche auch so entfacht und so wie so ein Feuer.
Magst du mal so zwei, drei Punkte aus diesen Gesprächen nochmal verzeihen, die dich so besonders beeindruckt haben?
Ja, wobei es jetzt schwierig ist, da auszufiltern, weil es da ganz viel gegeben hat. Was hat mich besonders beeindruckt? Also, was mich bei ganz vielen Menschen, ohne jetzt speziell einen rauszuknüpfen, was mich sehr, 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 sehr beeindruckt hat, ist, dass da viele Menschen einfach sehr, sehr, sehr reflektiert waren über Lebens- und Lebensschicksale und da auch ganz, ganz offen darüber geredet haben. Also wo du gemerkt hast, wie die mit ihrem bisherigen Leben umgehen, obwohl es sehr schwierige Lebensphasen waren. Das ist was mich sehr beeindruckt hat. Was mich auch sehr beeindruckt hat, war, welche immense Energie manche Menschen in soziale Projekte stecken. Also da ist mir ein ganz toller Mensch begegnet in Nüxhund. Da mag ich jetzt aber nicht zu sehr teasern, weil das an sich schon so interessant ist. Das muss man in voller Länge dann, glaube ich, anschauen. Gibt es dann auch irgendwann demnächst auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Und ja, ich glaube, das ist so das glaube ich, sind so die zwei wichtigsten Sachen. Wie unterschiedlich Schicksale sein können und wie toll es ist, wenn man da offen drüber redet und reflektiert und sich austauscht darüber und Gefühle mitteilt oder auch sich gegenseitig das Vertrauen schenkt, über Sachen zum Reden, auch wenn man sie nicht kennt oder wenn man sie irgendwie erst ein paar Stunden kennt, aber so die Art, wie man sich begegnen kann, also von Mensch zu Mensch, auch wenn man wo ganz woanders herkommt oder ganz unterschiedliches Umfeld hat. Das ist was mich sehr, sehr begeistert und sehr beeindruckt.
Denkst du, dass es auch was mit den Ländern zu tun hat, durch die du gereist bist, oder ist es egal? Glaubst du, es war dir jetzt im Allgäu genauso passiert?
Sehr interessante Frage. Ich glaube, teils. Was definitiv schon eine Rolle gespielt hat, ist, dass es teilweise sehr dünn besiedelte Gebiete waren. Ich finde, man merkt schon einen extremen Unterschied, ob man auf Menschen trifft im, sage ich mal, sehr dünn besiedelten, sehr ländlichen Raum oder im städtischen Umfeld. Es gab auch einige, die mir begegnet sind, die da, wo sie jetzt sind, also eben in der Pampa, in der Wildnis, das nächste Haus sehr, sehr, sehr weit weg, also wirklich hunderte von Meter weit weg, das nächste Haus, die da sehr bewusst sind, weil sie sich irgendwie im städtischen Umfeld einfach nicht wohlgefühlt haben oder da psychische Probleme entwickelt haben, die einfach wirklich diesen Raum und die Ruhe für sich selber brauchen. Und ich glaube, das spielt die größere Rolle als das eigentliche Land. Ich glaube, das Land ist ziemlich austauschbar. Ich glaube, die Gegend und das Umfeld der Gegend ist viel wichtiger. Also insofern glaube ich, jetzt tatsächlich im Allgäu oder in Niederbayern genauso funktioniert wie jetzt in Skandinavien. Oder ich denke, genauso wäre es wahrscheinlich in Frankreich, in Afrika, am Balkan. Ich glaube, es hätte genauso auch da passieren können, dass ähnliche Gespräche passiert wären, wie sie jetzt da passiert sind.
Wie geht's denn dir da, wenn du dann mit so Leuten redest, die irgendwie so nochmal ganz andere Impulse oder neue Impulse mit reinbringen? Ist das dann auch so, dass die das so anzünden? Also, dass man nochmal überlegt, so, war das vielleicht auch was für mich, das so oder so zu machen? Ist es vielleicht nochmal eine andere Variante, wie man sein Leben ausrichten kann? Bist du also jemand, der sagt, denke ich dann nochmal vielleicht anders, nochmal über das noch, was ich gerade mache? Oder ist es so, dass du sagst, naja, ich bin mir eigentlich relativ klar, wo es so bei mir lang geht? Und
ja, man merkt, du kennst mich schon ganz gut. Nein, also mir tatsächlich, das mich triggert sowas schon sehr. Also ich bin da eigentlich in einer ständigen Auseinandersetzung mit mir selber und bin sehr leicht entflammbar. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, auf den Lofoten, da saß ich mit beim Lagerfeuer und irgendwie haben sie da zwei unterhalten über ein Grundstück, wo die eine überlegt hat zu kaufen, aber irgendwie es wahrscheinlich doch nicht macht, weil es viel zu groß ist. Und ich habe irgendwie schon so den Gedanken gehabt, na, du, wenn es zu groß ist, dann nimm mir eine Ecke. Also, ist jetzt ein bisschen überspitzt, ja, weil so dieser Impuls war schon da, Mensch, so ein Zehntel davon oder so ein Viertel davon oder doch, also ich bin da sehr leicht entflammbar und irgendwie so diese, ich merke schon, das beschäftigt mich dann oft auch sehr lange und auch politische Themen sind dann schon so, die dann mitnehmen und sagen, Mensch, wäre ein guter Anreiz auch, was man vielleicht auch hier bei uns in Deutschland überdenken könnte. Also da gibt es schon viele Themen, die man mitbringt und die man dann auch so schnell nicht loswerden.
Was sind denn so Sachen, worüber du dir sonst so nur den Kopf zerbrichst? Also was ist das, was du so, ja, wo du auch sagst, naja, das bereitet mir vielleicht auch mal ein bisschen Sorge, da kann man mal vielleicht auch irgendwie in eine andere Richtung denken oder agieren. Und du sagst, naja, auch politisch kann man da bestimmte Themen mitbringen oder was lernen von woanders.
Ja, also was ich sehr, sehr, sehr schade finde, gerade nach dieser Reise ist mir das sehr bewusst worden, wie unflexibel unsere Gesellschaft geworden ist und wie eingefahren und was das auch so für Hintergründe hat und in welchen Mustern Menschen leben. Das ist, glaube ich, was mir ganz, ganz, ganz schwer fällt, oft zu akzeptieren und das auch zu sehen, ohne ständig irgendwie Leute darauf aufmerksam machen zu wollen. Und letztlich auch, dass leider bei uns durch die Bank weg Profitgier und Habgier und Profitorientierung, ständiges Optimieren, dass das bei uns einen wahnsinnig hohen Stellenwert erreicht hat und Menschlichkeit sehr, sehr, sehr auf der Strecke geblieben ist. Das ist was mich sehr, sehr traurig macht und was mich auch sehr beschäftigt, wo ich tatsächlich irgendwie probiere, so auf meine Art und Weise im Kleinen, aber doch irgendwie stetig dagegen zu kämpfen oder dagegen zu halten.
War das in unserer Jugend schon anders oder haben wir das einfach nicht wahrgenommen?
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, also zum einen nimmt man es natürlich in der Jugend wahrscheinlich nicht so wahr. Irgendwie ist der eigene Radius war auch kleiner. Und ich glaube, so im eigenen Radius hat es nicht so eine Rolle gespielt. Global, glaube ich, war es tatsächlich immer schon so, dass Profit vor Menschlichkeit leider fast schon immer gestanden ist, seit wir auf der Welt sind und davor auch. Ja, in unserer Jugend, glaube ich, war tatsächlich der Fokus halt auf unseren eigenen Radios beschränkt. Und da haben wir halt das Glück, dass bei uns im Landkreis das irgendwie sich nicht so angefühlt hat. Dass, also meine Kindheit war schon durchzogen von Menschlichkeit und irgendwie da hat das mehr Rolle gespielt. Ja. Ich glaube, da tun wir unsere Kinder einen großen Gefallen da, wenn wir schauen, dass wir auch das in deren Fokus rücken, wie wichtig das ist, dass das Menschliche definitiv wichtiger ist als Profit und materiell.
Materiell
ist ja und.
Oft immer nur so dieses, wenn man das oder das dann hat, dann ist man glücklich. Ja? Ja. So, also das, wie wenig das einfach miteinander zu tun hat. Ja. Du sagst ja von dir selber, du bist Christ mit buddhistischer Lebenseinstellung.
Ja.
Was darf man sich denn darunter vorstellen? Ist das was da einfach auch so nahtlos reingreift in diese Haltung? Oder kannst du auch zwider werden eigentlich?
Ich kann schon zwider werden, ja. Ich kann definitiv zwider werden. Ich kann ungeduldig sein, vor allem mit mir selber. Ich kann auch mit mir selber unzufrieden sein. Ich glaube, das sind so die, ja, das ist wahrscheinlich auch nicht bloß bei mir. Also ich glaube, das ist so die meiste Aggression baut der Mensch, glaube ich, auf aus sich selber raus. Ja. Und wenn man mit sich selber unzufrieden ist und wenn man auf sich selber irgendwie einen Frust schiebt, das lässt man ja dann raus. Und am allerliebsten dann bei Leuten, die man gern mag und die man wichtig
sind. Klar, die am nächsten sind.
Genau, weil es so am leichtesten ist. Aber das geht jetzt an der Frage vorbei. Ja, es ist schwierig zu definieren. Ich habe natürlich in Bayern und Chiemgau geboren. Dann hat man natürlich, kriegt man praktisch ja das Christentum mit der Muttermilch, natürlich katholisch geprägt. Aber man wird irgendwann groß und wenn man groß wird und eine helle Birne hat, dann kann man hinterfragen und das, man kommt dann vielleicht irgendwie drauf, dass manche Dinge falsch verstanden und gelebt werden. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum ich mich schon immer noch gern auch als Christ bezeichne. Ich finde, also ich glaube tatsächlich an Jesus, dass es Jesus gegeben hat und ich finde das ganz toll, dass es auch die Überlieferung bis zu uns her geschafft hat. Was ich aber tatsächlich mittlerweile immer mehr hinterfrage, ist die Art der Überlieferung und wie wörtlich man das auch nehmen kann und darf und soll. Oder was halt einfach viel mehr bildhaft gemeint war, dann nochmal in andere Sprachen übersetzt worden ist. Und ich glaube, man darf sich bewusst machen, dass man vielleicht alles nicht zu wörtlich nehmen soll, sondern da auch nochmal selber interpretieren darf. Und dann ist der Sprung zum buddhistischen Lebensansatz plötzlich auch gar nicht mehr groß. Also man kann da auch schon ganz viel drin lesen, auch gerade wenn man die Bibel liest und die Bibel mit offenen Augen und zwischen den Zeilen liest, dann ist der Sprung nicht mehr so groß zum Buddhismus. Und letztlich, das, was mich am Buddhismus halt begeistert, ist dieses Lebensmodell, das eigene Ego unter Kontrolle zu halten. Ja? Also sich nicht zu überhöhen, sondern letztlich sich als Teil des Ganzen zu sehen. Darin auch letztlich immer wieder die Verbindung zwischen sich als Mensch, auch gegenüber seinen Mitmenschen und aber auch gegenüber der Natur immer wieder neu zu entdecken und neu zu finden und sich dessen bewusst zu sein. Und das ist für mich eine der wichtigsten Botschaften, die da drin steckt. Und wenn man das in sein Leben integriert, dann wird das Leben einfach nochmal eine Spur wertvoller.
Ist das so eine schleichende Geschichte gewesen oder hattest du da also ein Erlebnis, wo du sagst, naja, da bin ich jetzt durch ein Ereignis, durch eine Begegnung oder durch was auch immer zu dieser buddhistischen Lehre gekommen?
Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist ein schleichender Prozess. Und ich sage mal so, irgendwelche schlauen Sprüche aus dem Buddhismus abgeleitet oder Zitate begegnen einem ja immer wieder im Leben. Also sei es irgendwie ein Motiv vom Dalai Lama mit irgendeinem Ausspruch, Droh oder Buddha-Zitat selber irgendwo, gerade in den sozialen Medien werden die ja doch häufig gebraucht. Das, glaube ich, ist schon was irgendwo permanent schon mal aufs Unterbewusstsein einhämmert und irgendwann tut sich einfach eine Tür auf und sagt, Mensch, da ist doch mehr dahinter und man setzt sich mehr damit auseinander. Ich glaube, so das Schlüsselerlebnis gab es nicht. das war so eine stetige Entwicklung. Man fängt irgendwann an, da ein Türchen zu öffnen und dann...
Dann kommt die nächste, ja.
Ich habe dann auch zwischendrin eine Ausbildung gemacht zum Shiatsu-Praktiker. Und dann beschäftigt man sich natürlich auch mit der traditionellen chinesischen Medizin und der ganzen Lehre von den Meridianen und den Elementen und arbeitet sich da auch rein und die Zusammenhänge zwischen Körper, Geist, Psyche. Das ist dann irgendwie ein Feld, das alles sehr nah zusammenhängt. Und ich glaube, irgendwann ist man drin und man kann darin wachsen, wenn man das zulässt. Vielleicht wäre eine wichtige Schlüsselfigur vielleicht noch war, das war der Thich Nhat Hanh, ein vietnamesisch-buddhistischer Mönch, der jetzt leider vor kurzem, er würde jetzt sagen, er hat seine Lebensform verändert. Und ich glaube, der hat es mir leicht gemacht, da nochmal einen Zugang zu finden, weil er einfach so eine angenehme Art hat, Achtsamkeit zu vermitteln, ohne dass man das Gefühl hat, der drängt einen irgendwo hin. Oder er ist das Gegenteil vom ausgestreckten Zeigefinger. Und das ist was ich schön finde, wenn jemand einfach nur Vorbild ist. Also es gibt so viele Menschen wie auch Gandhi zum Beispiel, die einfach nur ihr Leben sich selber gegenüber treu gelebt haben und letztlich dadurch einfach so viel mitgerissen haben. Und das ist was ich sehr wertvoll finde.
Sag mal, was steht denn jetzt eigentlich in nächster Zeit an neuen Abenteuern bei dir? So, was ist denn der nächste Traum, den du dir erfüllen möchtest? Du hast vorher schon mal gesagt, naja, auch so deine Wohnform wird sich vielleicht irgendwann nochmal verändern in Richtung mobiles Heim. Nicht nur Mobile Office Home, sondern richtig Home. Gibt es irgendwelche Reisen, die du planst? Irgendwelche Fotografie-Herausforderungen?
Das ist tatsächlich was, wo ich im Moment ganz bewusst probiere, mich ein bisschen zu bremsen, einfach weil ich jetzt gerade noch einiges aufzuarbeiten habe. Und das ist tatsächlich was, wo ich auch probiere, an mir zu arbeiten, nicht mich zu schnell aufs Neue zu stürzen, sondern echt mir auch Zeit zu geben, das Erlebte auch zu verarbeiten. Und letztlich, in dem Fall mag ich es ja sogar auch medial verarbeiten, also da steckt noch viel Zeit drin für Schnittarbeit. Insofern probiere ich gerade, dass ich mich ein bisschen bremse. Aber wenn es Dinge gibt, die ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ich tatsächlich dann doch irgendwann einmal nochmal diesen Versuch der Alpenüberquerung zu Fuß als Selbstversorger durchzuziehen und vielleicht dann sogar wirklich im Ganzen, nicht wie es ursprünglich mal angedacht war, auf zwei Etappen, sondern vielleicht mache ich es dann wirklich in einer Etappe von Salzburg bis ans Meer. Und ansonsten schon sehr gern auch wieder mal ein Reiseprojekt, sehr gern auch wieder in Kombination mit Film, weil ich es einfach sehr wertvoll finde, wenn man möglichst authentisch und nah dann auch die Menschen was wieder heim transportieren kann. Und zwar weniger um das Thema Reise, sondern eigentlich ums Thema Menschen. Ich glaube, mir ist es wieder wichtig, dass mir Menschen begegnen, die andere Perspektiven eröffnen, auch mir. Und deswegen glaube ich, ist das Wohin tatsächlich momentan total offen. Also was mich sicherlich reizen hat, war mal Afrika, ganz klar. Oder eben auch Balkan runter irgendwo. Aber ob es das ist oder ob es irgendwas ganz anderes wird, ist tatsächlich offen.
Klingt spannend. Auf alle Fälle. Tobi, wir sind schon durch.
Echt?
Ja. Danke. Also danke für deine interessanten Perspektiven. Ich wünsche dir weiterhin viele Ideen und die gut zu sortieren.
Ja, danke.
Ich wünsche dir weiterhin viele Träume, die du umsetzen kannst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Wege sie wieder kreuzen werden. Also davon gehe ich jetzt irgendwie aus, weil irgendwie haben wir es die letzten, was weiß ich, wie viele Jahre auch immer mal wieder geschafft, wenn auch in Abständen. Schön, dass du da warst und alles Gute für dich.
Danke auch nochmal, dass ich da sein darf. Hat unglaublich Spaß gemacht. Die Zeit ist ja verrennt, wie ein, als wären es bloß 5 Minuten gewesen. Also danke nochmal.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.